Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Heute am Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz ist weltweit der Opfer des Nationalsozialismus gedacht worden. An diesem Wochenende gibt es in vielen deutschen Städten Veranstaltungen und mehr als 200 Demonstrationen, organisiert vom Bündnis Zusammen gegen Rechts, von Gewerkschaften, Parteien und zivilgesellschaftlichen Gruppen. Eva Szepesi, die mit 12 Jahren in das Vernichtungslager Auschwitz deportiert wurde und der 1949 in Polen geborene Sportjournalist Marcel Reif, werden am 31. Januar im Bundestag Reden halten. Reif spricht als Vertreter der zweiten Shoah-Generation. Dass die Shoah nicht mit Auschwitz begann, stellt Eva Szepesi klar, wann immer sie öffentlich auftritt. Weil die Erinnerung zu quälend war, hat sie erst 50 Jahre nach Kriegsende damit begonnen, diese zu teilen. Aleida Aßmann hat Standardwerke zum kulturellen Gedächtnis und zur Erinnerung an den Holocaust veröffentlicht. 2018 erhielt sie zusammen mit ihrem Mann, dem Ägyptologen Jan Aßmann, den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Die Frage, wie künftig an die Shoah gedacht werden soll, wenn die letzten Überlebenden nicht mehr unter uns sind, wird immer drängender. Ich habe am Abend mit Aleida Aßmann gesprochen und sie gefragt, ob mit der Kamera aufgezeichnet Zeugenberichte, ob Ausstellungen die fehlende physische Wirkmacht der Überlebenden auch nur annähernd kompensieren können.
Ja, die Frage ist, ob die Technik da weiterhelfen kann. Und da gibt es ja Vorstöße. Es gibt digitale Zeitzeugen inzwischen, die interaktiv in die Klassenzimmer geschickt werden, damit die Schüler mit ihnen noch mal reden können. Aber ich glaube, das ist nicht der einzige Weg. Der wichtigere Weg ist natürlich, dass diese Erinnerung vermittelt wird, dass sie in vielen, vielen Kanälen weitergegeben wird, also durch die Bildung, aber auch durch die Anschauung, dass man an die Orte zurückkehrt, wo man nacherleben kann, was dort sich ereignet hat, aber auch in der Zeit durch Gedenkanlässe. Also fürs Erinnern ist wichtig, dass man es wiederholt, sonst vergisst man es. Aber die Wiederholung ist wichtiger als vielleicht die Verkörperung.
Wir haben während der letzten Dokumenta gesehen, dass die Shoah außerhalb Europas anders betrachtet wird, um es neutral auszudrücken. In unserer Gesellschaft leben ja nun Menschen aus vielen Staaten. Die deutsche Geschichte ist nicht ihre und trotzdem werden sie mit ihr konfrontiert. Wie kann man einen Konsens erreichen über Erinnerung, die geachtet und die gewahrt werden soll?
Also ich gehe schon davon aus, dass Menschen, die nach Deutschland kommen, hier einwandern und Teil der Gesellschaft werden, dass sie ja mit dieser deutschen Geschichte auch in den Städten konfrontiert werden. Sie werden mit der Erinnerung, die hier noch gepflegt wird, ebenso konfrontiert. Und als Mitbürger ist es dann eigentlich auch ihre Sache, sich mit dieser Geschichte auseinanderzusetzen. Das heißt aber nicht, dass diese Geschichte monologisch ist oder monolithisch. Ich glaube, wir brauchen auch eine Erweiterung dieser Erinnerungskultur, die auch Geschichten derer, die jetzt in unser Land kommen, mitbringen, sofern sie auch unsere eigene Geschichte vor allem betreffen. Ich denke mal an die Kolonialgeschichte etwa und sie uns aus einer anderen Perspektive nahe bringen. Aber natürlich auch die Erfahrung derer, die politisch jetzt auf der Gegenseite stehen, also die palästinensische Erinnerung. Das ist eigentlich die wichtigste Aufgabe, die wir haben, hier einen Brückenschlag in Deutschland zu erreichen, um zu zeigen, dass diese beiden Geschichten zusammengebracht werden müssen, damit auch eine Zukunft möglich sein könnte.
Also ganz praktisch sollten Schülern, die aus Ländern kommen, in denen Gewaltregime herrschen, die Krieg erfahren haben oder von der Vertreibung der Großeltern wissen und sich diese Erfahrung ja auch irgendwie zu eigen machen, im Unterricht die Möglichkeit bekommen, über ihre Herkunft und ihre Geschichte zu berichten oder davon zu erzählen?
Ich glaube, das wäre ein ganz wichtiges Zeichen, um zu zeigen, dass in diesem Land diese Geschichten mit Interesse angehört werden und dass sie als Mitbürger diese Geschichten haben, damit wir sie anerkennen können als die, die sie sind. Und vor diesem Hintergrund her könnte ich mir vorstellen, gibt es dann auch eine emotionale Öffnung, sich für andere Geschichten zu interessieren und sich darauf einzulassen. Also ich glaube, man muss eine gewisse Anerkennung bekommen als Mensch mit einer Geschichte, um auch eine weitere andere Geschichte selber emotional aufnehmen zu können.
Nun gibt es Menschen, die wehren alles ab und die erreicht man wahrscheinlich nicht mit Geschichtskenntnissen, mit Fakten. Gedenkstättenleiter und Leiterinnen klagen seit Jahren, dass der Vandalismus so unglaublich zugenommen hat und auch das gezielte Provozieren von Leuten, die durch die Stätten führen. Dazu kommt dann noch das Erstarken der rechtsextremen AfD und jetzt auch das Treiben der Werteunion. Das ist ja bedrohlich.
Wenn wir diese Bedrohung auch ernst nehmen und wir wiederum zeigen können, dass diese Bedrohung, was jetzt gerade die Migranten anbelangt, die ja deportiert werden sollen, ja, die in Frage gestellt sind als Mitbürger, wenn wir zeigen, dass wir das nicht zulassen, dass diese Mitbürger aus der Gesellschaft ausgegrenzt und auch noch deportiert werden, dann gibt es eine emotionale Reaktion, könnte man wirklich sagen, in diesen Nachkriegsgenerationen hier in Deutschland, weil diese Lösung der Migrantenfrage sie an die Lösung der Judenfrage erinnert. Und dass vielleicht die Wannsee-Konferenz vor 82 Jahren plötzlich mit dieser Potsdam-Konferenz zusammenhängen könnte. Also eine Welt ohne Juden damals und jetzt eine Welt ohne Migranten. Dieser schroffe Kontrast, den wir haben, der hat, glaube ich, diese Menschen alle auf die Straße gebracht. Und das Entscheidende ist jetzt wirklich, und was für eine Welt wollen wir leben, welche Gesellschaft wollen wir bauen? Und im Zentrum steht eben dieser emotionale tiefe Schock. Es geht nicht nur um die Politik, sondern um diese gemeinsame Erkenntnis. Wir sind hier für Menschenrechte und gegen rechte Menschen, um es mit einem Plakat auch zu sagen. Also das wäre ein gemeinsamer Konsens, über den man diese Menschen auch wieder zurückholen könnte.
Wir erleben aber auch, dass die Regierung viel weniger Geld für die politische Bildung ausgibt. Die politische Bildung zurückfahren passt ja eigentlich gar nicht in unsere Zeit, in der sowieso sehr viel vermengt wird. Man muss mehr auseinanderhalten in den Diskussionen, zum Beispiel die Formen, verschiedene Formen des Antisemitismus und auch der Wege, ihn zu bekämpfen.
Ganz genau. Also da müsste eigentlich eine Verdopplung der Unterstützung hin und es müsste auch eine Verbreiterung überhaupt des ganzen Impulses über die Städte und Gemeinden erfolgen. Also ich sehe eine gewisse Hoffnung darin, dass das inzwischen viel stärker in den Schulen eingebunden wird, dass sich die jungen Lehrenden zunehmend mehr und mehr dafür interessieren und dass es vor allem auch die einzelnen Menschen sind, die jeweils die besten Überzeugungsträger sind. Wenn ich daran denke, an dieses Tandem Shalom und Salam, ein Jude und ein Muslim gehen durch die Schulen und erzählen ihre Perspektiven. Also wenn man Menschen begegnet, dann kann man, glaube ich, Hass und Politisierung und Polarisierung viel einfacher überwinden.
Aleida Aßmann hat auf dem Gebiet der Kulturanthropologie und des kulturellen Gedächtnisses geforscht. Wir haben den Gedenktag des 27. Januar zum Anlass genommen für ein Gespräch über Formen und die Notwendigkeiten des Erinnerns an die Shoah. Herzlichen Dank, Frau Aßmann.
Ja, vielen Dank, Frau Brinkmann.